Caritas. Caritas, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.
Herzlich willkommen bei Caritalks. Mein Name ist Juliane Bücker und ich bin Volontärin bei der Caritas für die Diözese Münster. Heute bin ich an einem Ort der Endlichkeit, in einem Hospiz. Genauer gesagt bin ich im Johanneshospiz in Münster und hier arbeitet auch Anne Terschluse als hauptamtliche Mitarbeiterin. Mit ihr bin ich heute im Gespräch. Hallo Anne, vielen Dank, dass ich vorbeikommen darf. Magst du dich auch einmal vorstellen?
Ja, hallo. Mein Name ist Anne Terschluse. Ich bin 38 Jahre alt und komme aus Havixbeck und bin jetzt seit 5 Jahren als Hauptamtliche hier im Johanneshospiz in Münster tätig.
Und du hast gerade erst Schluss, ne? Bis gerade ging dein Dienst. Seit einer Viertelstunde hast du jetzt Feierabend für heute. Hast du Lust, uns einmal mitzunehmen in die Rückschau? Wie sah dein Tag heute aus?
Ja, gerne. Ich habe um 8 Uhr angefangen. Eine Kollegin von mir war schon eher im Einsatz und derjenige übernimmt dann immer die Aufteilung der jeweiligen Bewohner für die Kollegen. Genau, und ich habe jetzt die letzten 2 Tage schon gearbeitet und war auch für die gleichen Bewohnerinnen zuständig wie heute Morgen. Und von daher, ja, ich wusste so ein bisschen, was auf mich zukommt. Ich konnte ein bisschen schon einteilen und schauen, wer welche Vorlieben hat, wer gerne länger schläft, wer gerne ausgiebiger versorgt wird. Genau, und eigentlich ging es beiden auch sehr gut. Und war es ein ganz ruhiger, angenehmer Dienst.
Also du warst heute für 2 Bewohner zuständig?
Genau.
Okay.
Genau. Das variiert immer. Also meistens ist man, wenn man vormittags arbeitet, für 2 bis 3 Leute zuständig. Nachmittags werden es dann auch mal 3 bis 4, aber selten mehr.
Das ist anders als im Krankenhaus, oder? Deutlich weniger, würde ich sagen.
Also im Krankenhaus ist man im Schnitt auch für 15, 20 Leute zuständig, je nachdem, in welcher Schicht man arbeitet.
Ja, das glaube ich. Krankenhaus ist aber, glaube ich, an sich auch deutlich größer. Wie viele Bewohner sind denn hier im Haus?
Wir nehmen maximal 10 Personen auf. Manchmal variiert es dann ein bisschen. Dann haben wir nochmal einen 11. Bewohner mit dazugekommen. Manchmal haben wir auch nur 8 oder 9 Bewohner, je nachdem, wie es gerade passt.
Ja. Wie lange bleiben denn die Bewohner im Durchschnitt hier?
Oh Gott, den Durchschnitt kann ich gar nicht sagen. Das geht von bis. Manchmal kommen Bewohner zu uns, denen es von vornherein schon nicht gut geht und die sich sehr, sehr schnell verschlechtern und somit dann auch nur wenige Tage bei uns wohnen. Wir haben aber auch Bewohner, die sich hier erst nochmal stabilisieren und denen es erst nochmal besser geht. Die sind dann auch teilweise über Monate wirklich auch hier.
Obwohl hier Tod und Abschied, also eigentlich ziemlich bedrückende Themen, sehr präsent sind und im Vordergrund stehen, ist doch eine sehr positive Atmosphäre. Du hast selbst lange in einem Krankenhaus gearbeitet, hast du erzählt. Warum hast du dich denn für die Arbeit hier im Hospiz entschieden?
Mein erster Kontakt mit dem Hospiz war eigentlich, als der Onkel von meinem jetzigen Mann auch hier im Johanneshospiz verstorben ist. Und ich hatte gerade mit der Ausbildung nebenan angefangen, im Krankenhaus nebenan. Und
Das ist Franziskus, ne?
Ja, genau. Ja. Genau. Und wie gesagt, ich hatte Schule zu der Zeit, als er hier gelegen hat und konnte halt auch mal eben für eine Pause oder in der Pause halt für 10 Minuten hier hin und ihn kurz besuchen. Und das hat mich irgendwie direkt sehr beeindruckt.
Was hat dich beeindruckt?
Zum einen tatsächlich die Atmosphäre hier, dann auch wie individuell das alles stattfindet. Also es wird wirklich geguckt, was mag derjenige? Mag der eine ausführliche Pflege? Dann wird es ausführlicher gepflegt. Oder das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Die Angehörigen werden halt auch nochmal sehr eng mit eingebunden. Das fand ich halt auch schön. Ich glaube, das, woran ich mich am besten noch erinnere, ist die Verabschiedungsfeier am Tag drauf des Versterbens. Und es war so, dass die Familie nochmal zusammengekommen ist und wir standen halt wirklich dann in dem Zimmer mit dem Onkel von meinem Mann. Und eine Kollegin hat die Verabschiedungsfeier geleitet und die hat ihn einfach nach 14 Tagen, die er hier gelegen hat, einfach so erfasst und ihn halt auch wirklich, ja, seine Seele nochmal beschrieben und ihn in so wenigen Worten wirklich so gut wiedergeben können. Und das war einfach toll zu sehen, das fand ich echt faszinierend.
Das ist dann letztendlich auch der Nebeneffekt, wenn man eben nicht 15 Personen ja. hat, um die man sich kümmern muss oder die ja. zu versorgen sind, sondern 2 am Tag wahrscheinlich, ne?
Ja, definitiv.
Okay, definitiv. Und das war für dich mit ausschlaggebend, dass du entschlossen hast, du möchtest gerne hier dein Berufsleben in der Pflege fortführen.
Ja, hinzu kam, dass ich das Glück hatte, dass ich während der Ausbildung nochmal einen 3-monatigen Einsatz auch hier im Johanneshospiz hatte. Und genau, das hat mich eigentlich so nur noch bestätigt, dass das einfach so der Weg ist oder das Ziel ist, wo ich irgendwann mal beruflich sein möchte. Genau. Und ich glaube, die Erfahrung vorher im Krankenhaus war auch gut, um da einfach mal so ein bisschen Routine zu bekommen und einfach auch zu gucken, wo stehe ich im Leben. Und genau, ja, jetzt bin ich hier.
Sehr schön. Du hast gerade von der Verabschiedungsfeier gesprochen. Das ist für mich jetzt zumindest kein geläufiges, ich kann mir darunter nicht direkt etwas vorstellen. Mhm. Was ist das? Kannst du das mal beschreiben?
Ja gut, im Moment sieht das mit Corona alles ein bisschen anders aus. Wenn kein Corona ist, findet die Verabschiedungsfeier eigentlich immer am Tag drauf des Versterbens statt. Und es kommen halt die engste Familie, die engsten Freunde nochmal hier ins Hospiz. Das können mal 2 Leute sein, das können auch mal 10 Leute sein. Und genau, man trifft sich unten in unserem Andachtsraum und geht gemeinsam hoch in das Zimmer des Verstorbenen. Und meistens ist das Bett nochmal ein bisschen in den Raum reingezogen, sodass man sich im Halbkreis wirklich um den Bewohner stellt und er einfach auch nochmal mit in der Mitte ist und mit dabei ist. Und dann wird meistens nochmal ein bisschen Musik angemacht, es wird ein Text gelesen und ja, die Hauptzeremonie ist eigentlich, dass jeder ein Teelicht in die Hand bekommt und steht eine Schale mit Sand vorne am Bett und jeder kann an einer Kerze dann seine Kerze anzünden und wenn man möchte, auch nochmal ein paar Worte über denjenigen sagen oder zu demjenigen. Genau, und diese Kerzen, die kommen danach auch in den Andachtsraum und die bleiben da dann wirklich auch, bis sie ja heruntergebrannt sind. Genau, und das Ganze endet dann eigentlich immer mit einem netten Kaffee trinken noch bei uns unten im Wohnzimmer.
Du hast gerade über die Verabschiedungsfeier gesprochen und natürlich auch über den Tod und das Versterben. Wie hat sich denn dein Verhältnis ja zur Endlichkeit des Lebens tatsächlich dann auch verändert durch deine Arbeit hier im Hospiz? Oder hat sie sich überhaupt verändert? Ich habe das jetzt so vorausgesetzt.
Ich glaube, dass wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, sich auch immer wieder verändert und je nachdem, in welchem Lebensabschnitt man gerade ist, auch immer wieder neu definiert und nochmal neu ändert. Und aber ja, ich glaube, für die Arbeit hier ist es halt auch einfach wichtig, dass man sich auch abgrenzen kann. Dass man da nicht zu viel mit nach Hause nimmt, das passiert immer mal wieder. Und das ist auch gut so, dass das immer mal wieder passiert. Aber es muss natürlich auch im Rahmen bleiben.
Das kann ich mir vorstellen, dass man auch mal was mit nach Hause nimmt, von dem, was hier passiert. Hast du ein Ritual, wenn du nach Hause kommst, damit du nicht zu viel mit nach Hause nimmst? Oder gibt's da Tage, an denen du mal, weiß ich nicht, ein Ritual bräuchtest?
Ich glaube, jeder, der hier arbeitet, hat so seine Rituale. Und das können zum einen einfach nette Gespräche mit den Kollegen zwischendurch sein. Auch mal irgendwie 1-2 Worte oder Sätze während der Pause. Ich glaube, dass wirklich auch darüber sprechen viel hilft. Und gut, im Großen haben wir hier dann natürlich auch Supervisionen, die regelmäßig stattfinden, möglichst im gesamten Team. Und für mich zu Hause ist einfach, ja, ich habe 2 kleine Kinder zu Hause. Wenn ich nach Hause komme, stehe ich mitten im Leben.
Und auch ganz schön kontrastreich, ne?
Definitiv, definitiv. Es kommt aber auch vor, gerade am Wochenende, wenn ich dann mal vom Frühdienst nach Hause komme, dass ich schon aus dem Auto aussteige und mein Mann mich sieht und mir die Tür öffnet und ja, sagt, Schatz, der Kaffee läuft, soll ich einen Schnaps holen? Das ist, gehört auch dazu und solche Tage gibt's auch mal und das ist auch okay, dass es die gibt. Genau, mir hilft auch immer noch mal ja, viel Musik, Sport.
Ja. Zum Ausgleich.
Genau, genau. Und einfach mal den Kopf frei bekommen.
Kommen wir zurück zur Arbeit hier im Hospiz. Welchen Menschen würdest du so ein Lebensende im Hospiz ans Herz legen? Also warum ist es für manche einfach besser, hier an diesem Ort beispielsweise zu sterben, als zu Hause?
Ich glaube, wenn man jemanden fragt, wo er gerne sterben möchte, ist die erste Antwort wahrscheinlich immer zu Hause. Also in dem gewohnten Umfeld, wo meine Angehörigen sind, wo es mir einfach so jetzt gut geht. Ich glaube aber, dass man auch schnell seine Angehörigen überfordern kann. Und gerade so wie die soziale Gesellschaft im Moment gestrickt ist, es sind einfach, die meisten sind berufstätig, die wenigsten können sich da dann mal eben 4, 5, 6 Wochen freistellen lassen, weil man einfach sich um den Angehörigen zu Hause kümmern muss. Ich glaube, dass man da einfach zu Hause schnell an seine Grenzen kommt. Ich glaube, dass da viel passiert ist in den letzten Jahren mit ambulanten Hospizen, mit ambulanter palliativen Versorgung, aber es kann halt nicht alles abfangen. Und manchmal kommt man halt auch einfach ja schnell an seine Grenzen oder gerade auch zum späteren Zeitpunkt, es können auch nicht alle Medikamente zu Hause gegeben werden und auch zu Hause ist halt einfach nicht alles möglich und ich glaube, da ist das hier eigentlich ein ganz guter Ort.
Also ein Angebot sowohl für die Sterbenden als auch für die Angehörigen dann, ne, hier hinzukommen?
Definitiv, die können halt hier hinkommen und nur Angehörige sein und nicht noch die Pflegekraft zusätzlich.
Ist es denn für jede oder für jeden auch möglich, hier im Hospiz einen Platz zu bekommen, der sich dafür entscheidet oder der vielleicht auch merkt, boah, zu Hause geht es gar nicht mehr?
Es müssen natürlich ein paar medizinische Voraussetzungen da sein. Sprich, es muss eine Krankheit diagnostiziert werden, die in unmittelbarer Zeit zum Tod führt. Ja, das heißt, ein Arzt füllt halt eine Hospiznotwendigkeitsbescheinigung aus. Wenn die ausgefüllt ist, ein ganz klares Ja. Also es kann jeder zu uns kommen. Das ist ganz unabhängig von jeder Weltanschauung, von sozialer oder religiöser Zugehörigkeit und auch gerade unabhängig vom Finanziellen. Also das ist häufig, dass die Frage dann am Aufnahmetag noch kommt, wie ist das, was muss ich hier noch zuzahlen? Und es ist so, dass ein Hospizplatz zu 95% von der Krankenkasse finanziert wird und die 5%, die dann noch fehlen, werden halt aus den Spendengeldern finanziert. Genau, so dass da auch keinerlei Kosten mehr auf jemanden zukommen.
Wie ist es tatsächlich? Also was erlebst du? Wer kommt hier hin? Also ich meine, ich habe unten, als wir gerade vorbeigegangen sind, auch einige Bilder gesehen. Und das waren jetzt nicht nur alte Menschen.
Das geht durch alle Schichten. Also das sind junge Leute, das sind alte Leute. Das ist ein hochrangiger Kaufmann aus Münster, aber halt auch der Obdachlose. Also das ist wirklich ein ganz breites Spektrum an Leuten, die einfach hier zu uns kommen, was die Arbeit natürlich auch sehr interessant macht. Man muss sich schon auch immer wieder neu auf die unterschiedlichsten Leute einfach auch einlassen. Das ist schon spannend. Und man erlebt die ja tollsten Geschichten und auch die unterschiedlichsten Lebenswege.
Ja, und das ist wahrscheinlich auch ganz spannend für die Menschen, die sich dann hier aufhalten, denke ich gerade. Ne? Du hast vom Wohnzimmer gesprochen, man isst gemeinsam, da entwickeln sich wahrscheinlich dann auch Beziehungen oder...
Es kommt immer wieder vor. Ja, das sind typisch die Raucher, die sich auf der Terrasse treffen und da dann auch je nach Art auch schnell in Kontakt kommen. Also es ist auch immer wieder, ja.
Was könnt ihr denn für die Menschen hier tun, die sich dann entscheiden, eben in ein Hospiz zu kommen und ihre, ja, dann wahrscheinlich auch letzten Lebenswochen hier verbringen?
Ich glaube, an oberster Stelle steht erstmal eine optimale Symptomkontrolle. Sprich,
was heißt das?
Sprich, dass derjenige ausreichend Schmerzmedikation bekommt, dass man was gegen Luftnot macht. Ne? Das sind die verschiedenen Symptome, die halt auftreten können, die man oftmals medikamentös wirklich auffangen kann. Aber dazu zählen auch einfache Wünsche. Also wir versuchen hier schon alles noch möglich zu machen. Das ist dann mal einfach eine Pommes weiß-rot oder eine Currywurst aus dem Imbiss nebenan. Das ist mal, dass der Hund oder die Katze mal mitkommen kann.
Ach, Tiere dürfen hier auch mit rein.
Ja, also Hunde haben wir ganz, ganz viel da. Wir hatten auch schon mal 2 Katzen. Die werden dann von den Angehörigen immer auch wieder mitgenommen, aber das ist gar kein Problem. Also bevor ich hier angefangen habe, da hatten wir auch, meine ich mal, ein Pferd hier im Stehen.
Nein. Im Garten das oder wo stand das dann?
Ja, genau, das war im Garten.
Und das klingt nach hoher Flexibilität.
Ja, aber das sind aber dann auch mal Wünsche wie, also ja, vor 2 Jahren war ich mit einem Bewohner von uns an der Nordsee. Und der hatte halt den Wunsch geäußert und es war relativ schnell klar, dass es wirklich auch nochmal ein Herzenswunsch ist, nochmal einmal das Meer zu sehen. Und dann haben wir das Wünschemobil organisiert und damals waren die noch nicht so gut aufgestellt wie jetzt mittlerweile. Und die konnten uns nur einen Termin irgendwie für 14 Tage später halt geben. Und das war relativ schnell klar, dass er das nicht mehr schaffen würde. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt hat ein Kollege von mir noch ehrenamtlich bei Malteser gearbeitet und konnte da dann einen Krankenwagen organisieren. Und dann sind wir halt mit dem Krankenwagen und unserem Bewohner an die Nordsee nochmal gefahren. Und
das
vergisst man so schnell nicht, so einen Ausflug. Das war noch auf Autobahn, ja, wir waren kaum drauf, da standen wir schon im Stau. Und es war auch ja zwischendurch immer wieder grenzwertig und dass man überlegt hat, okay, profitiert er da gerade noch von oder kehren wir doch um? Und dann haben wir es aber doch durchgezogen und wir sind dann am Meer angekommen und da war schon sein bester Kumpel und seine Bandkollegen haben uns in Empfang genommen und das war so ein toller Tag dann noch, das ist Wahnsinn. Die haben herumgeflaxt und haben natürlich auch genauso viel geweint, es flossen auch genauso viele Tränen, weil man ja auch einfach weiß, dass das ja das letzte Mal ist und dass man sich da dann wirklich auch verabschieden muss und das ist natürlich auch immer was sehr Berührendes und sehr Bewegendes, aber das war ein ganz, ganz toller Tag. Und er hätte es tatsächlich auch 2 Tage später, wäre er schon nicht mehr dazu in der Lage gewesen, so einen Ausflug zu machen.
Hat dann noch so schnell abgebaut.
Ja, genau. Aber das hat sich dann halt auch nochmal gelohnt. Sowas machen wir auch nicht alltäglich. Das ist auch für uns immer nochmal was Besonderes. Aber das ist schon schön, dass sowas dann auch immer nochmal geht.
Du hast vorhin darüber gesprochen, über letzte Wünsche und ja, irgendwie so diesen Abschied vom Leben so ganz positiv zu gestalten. Das ist aber vielleicht auch gar nicht jedem Menschen vergönnt. Also vielleicht kann gar nicht jeder Mensch so gut und in Frieden auch gehen. Gibt es Menschen oder erlebst du das auch manchmal, dass es für Menschen ein Kampf ist, sich wirklich zu verabschieden?
Ja. Also oftmals ist es ein bisschen ja, vielleicht abhängig vom Alter. Ein junger Mensch hat vielleicht einfach noch zu viel vor eigentlich, was ihm nicht vergönnt ist als ein alter Mensch. Das macht es einem sicherlich dann nochmal ein bisschen schwerer. Oder wenn kleine Kinder mit im Spiel sind, ein Vater, eine Mutter mit kleinen Kindern, wo man nicht mal weiß, können die Kinder sich überhaupt an einen erinnern, kann natürlich schwerer Abschied nehmen, als ja, wenn man weiß, dass die Kinder schon aus dem Haus sind. Und schwere Symptome sind natürlich auch, es ist halt leider ein Irrglaube, dass man gar keine Schmerzen mehr haben muss. Das ist immer noch so ein Spruch, der immer mal wieder gesagt wird, aber man kann Schmerzen lindern und man kann die so weit lindern, dass sie erträglich sind, aber man kann oftmals Schmerzen auch nicht komplett nehmen. Und manchmal kommt man da tatsächlich auch an seine Grenzen. Wir machen viel, auch gerade mit Aromatherapie. Das liegt mir immer noch mal sehr am Herzen. Man kann ganz viel Unruhe lindern. Man kann mit Einreibungen, Massagen, Auflagen. Also die Möglichkeiten sind da schon sehr, sehr vielfältig. Aber irgendwann ist man auch an seine Grenzen. Und wenn das Leiden zu groß ist, dann helfen manchmal dann, oder dann können wir zum Glück halt sedierende Medikamente auch geben.
Ja, sedierende Medikation, was bedeutet das?
Das geben wir, wenn das Leid für denjenigen nicht mehr aushaltbar ist. Und wenn es nichts gibt, was ihm dieses Leid sonst nehmen kann. Und dann werden Medikamente gegeben, dass derjenige keine Schmerzen mehr hat und wirklich komplett schläft. Und das ermöglicht einen dann halt nochmal ein sanftes Hinübergleiten. Genau, und nimmt einen halt nochmal das Leid.
Wenn ein Bewohner eine palliative Sedierung benötigt, also diese sedierenden Medikamente und dann hauptsächlich schläft, wie du es gerade erklärt hast, weil die Schmerzen so stark sind, gibt es da nicht dann manchmal möglicherweise auch den Wunsch nach Erlösung?
Sterbehilfe wird von den Bewohnern bei uns echt erstaunlich selten thematisiert.
Das erlebt man wirklich ganz selten, dass da mal jemand nachfragt. Ich glaube, vielleicht weil wir die Möglichkeit der palliativen Sedierung haben und ja, weil es halt die Möglichkeit des sanften Rübergehens gibt. Genau, weil dadurch halt einfach die Symptome gelindert werden können. Derjenige hat keine Not mehr, aber ja, es ist halt auch keine Sterbehilfe.
Weil der Mensch dann letztendlich nicht an dieser Sedierung verstirbt.
Genau. Genau.
Wenn man täglich mit solchen Fragen zu tun hat, also ich finde, das sind wirklich, wirklich große Fragen. Die Sinnfrage und Tod und Abschied und Endlichkeit. Kann ich mir vorstellen, dass es auch belastend sein kann. Was muss man selbst für ein Typ sein, um hier gut den Kopf über Wasser zu halten?
Ich glaube, man braucht Lebensfreude. Man braucht Lebensfreude. Ich glaube, dass Humor auch hilft. Aber gut, letzten Endes muss man sich wirklich auch abgrenzen können, wie wir schon eben sagten, halt auch nicht zu viel mit nach Hause nehmen. Und man muss wirklich auch, ja, neugierig sein und auch wirklich Spaß daran haben, sich immer wieder auf unterschiedliche Menschen einzulassen.
Hast du Lust, noch ein paar Rituale hier aus dem Haus zu berichten? Wir sind gerade einmal durchgegangen und es war so schön, das mitzubekommen. Also, was du dann erzählt hast, ja, vielleicht berichtest du noch mal.
Ich glaube, dass Rituale hier eine ganz, ganz große Rolle spielen. Wir haben unten im Andachtsraum ein Buch offen liegen, in dem jeder Verstorbene eingetragen wird. Gerne auch mit einem Foto. Und da steht kurz der Name, das Geburtsdatum, das Sterbedatum und wie lange derjenige bei uns im Haus war. Und mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele Bücher es sind, aber ich glaube 15 bestimmt, die da alle aufgereiht stehen und das Aktuelle liegt halt immer aufgeschlagen und da kann halt jeder immer mal drin blättern und das ist häufig so, dass ja, man sieht, wer im Dienst war, weil der und der Bewohner halt wirklich aufgeschlagen ist und das ist auch für uns immer nochmal nett, da durchzugucken. Und ansonsten, wir haben ja eigentlich relativ viele Rituale. Im Eingangsbereich steht direkt ein Glas mit einer Kerze drin. Und wenn ein Bewohner im Haus verstorben ist, dann brennt die Kerze. Und wenn zwei Bewohner verstorben sind, brennen auch mal zwei oder drei Kerzen. Und es brennt wirklich, die Kerze brennt so lange, wie der Verstorbene halt wirklich hier im Haus ist. Die wird halt wirklich auch erst ausgemacht, wenn der Bestatter da war und den Bewohner halt abgeholt hat. Ja, oder vor dem Zimmer liegt immer noch mal eine Blume. Wenn, ja, damit man einfach noch mal ein bisschen bedachter in das Zimmer geht und man muss die Blume halt wirklich überschreiten. Man kann da nicht eben schnell reinhuschen, sondern wirklich ganz bewusst und bedacht in das Zimmer von einem Verstorbenen reingehen.
Dass man weiß, da liegt jetzt, sich darauf vorbereiten kann, da liegt jetzt jemand, der nicht mehr lebt.
Genau,
ja. Genau. Hast du Lust, mir noch mal von deinem persönlichen schönsten Moment zu berichten hier in der Arbeit? Oder hatten wir den schon, dadurch, dass du vorhin erzählt hast, dass ihr mit dem Bewohner ans Meer gefahren seid?
Ich glaube, dass die schönen Momente tatsächlich auch viele einfache Gespräche auch sind. Das sind so Dinge, die man halt über die Menschen erfährt, die man unter normalen Bedingungen nie erfahren hätte. Und wie unterschiedlich auch wirklich so die Lebenswege sind. Und wie unterschiedlich auch dann das Sterben ist. Also das ist einfach auch, das hat auch was Schönes, das immer wieder zu sehen, dass jeder seinen eigenen Weg auch geht. Und so wie er den im Leben gegangen ist, so geht er ihn auch am Ende. Und ein Sterben ist nie gleich. Es ist noch nie jemand gestorben, wie jemand anders vorher gestorben ist. Sondern man macht da immer ja sein eigenes Ding raus. Das ist irgendwie echt nochmal schön und auch spannend zu sehen.
Hier im Team, wie viele Leute seid ihr?
Ich kann es gar nicht genau sagen. Ich glaube, dass wir als Hauptamtliche so um die 15 sind. Aber wir arbeiten halt sehr interdisziplinär. Das heißt, es kommen ganz viele verschiedene Berufsgruppen zusammen.
Wir setzen uns zum einen aus Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen zusammen. Dazu kommen dann aber auch die Ärzte, die Seelsorger, die Physiotherapeuten. Wir haben einen Musiktherapeuten, der auch regelmäßig noch ins Haus kommt. Und die gehören halt alle mit zum Team. Und wir sind auf die Beobachtung von jedem Einzelnen irgendwie angewiesen. Und das fügt sich dann zu einem großen Ganzen zusammen.
Beim Musiktherapeuten kann ich mir vorstellen, was der macht. Bei Physiotherapie kann ich es mir auch vorstellen. Was machen die Ehrenamtlichen? Welche Aufgaben übernehmen die Ehrenamtlichen?
Es gibt einmal die Ehrenamtlichen, die wirklich bei uns hier im Hospiz helfen. Das heißt, die sind aktiv in der Hauswirtschaft. Wir haben eine, die ist für die ganz tolle Blumendeko und ja, die ganze Deko, die hier im Haus verteilt ist, zuständig. Da geht die drin auf und das macht die wahnsinnig toll. Wir haben Ehrenamtliche, die Kaffeedienste machen. Das heißt, die kommen nachmittags hier ins Haus, die fragen die Bewohner, wer Kaffee, wer Tee möchte, wer ein Stück Kuchen möchte und verteilen das. Wir haben Ehrenamtliche, die kommen abends ins Haus, die machen dann Abendessen. Also einer, der kommt immer und macht immer Pfannkuchen. Da weiß man immer, wenn Stefan kommt, dann ist Pfannkuchenabend. Und bringen sich da halt jeder auch nochmal persönlich mit ein. Und dann gibt es natürlich auch die Ehrenamtlichen, die wirklich direkt an einem Bewohner halt, ja, für den halt zuständig sind. Oftmals geben wir dann nochmal irgendwie oder organisiert das unser Hospizleiter, wenn wir einen Bewohner sehen, der einfach, ja, wenig Angehörige hat, die sich kümmern oder die vielleicht auch einfach ein bisschen überfordert sind und nicht in dem Maße wirklich da sein können, wie derjenige das braucht. Genau, dann sind die halt für den einen Bewohner zuständig, machen da kleine Einkäufe oder sind auch einfach nur mal da oder lesen demjenigen was vor. Ja, so ist das auch sehr vielseitig für die Ehrenamtlichen.
Ja, das klingt auch danach, als würden die Ehrenamtlichen da noch mal mehr Leben reinbringen.
Definitiv, definitiv. Wir hatten das im ersten Lockdown, durften die Ehrenamtlichen nicht kommen. Und gerade da hat man einfach auch nochmal gemerkt, wie viel Leben die hier reinbringen und wie viel Atmosphäre auch einfach ohne unsere Ehrenamtlichen verloren gehen. Ja.
Ich danke dir ganz herzlich. Gibt es noch was Wichtiges, was du noch sagen möchtest über deine Arbeit hier im Hospiz?
Ich glaube, dass viele noch ein ganz anderes Bild vom Hospiz haben, als es eigentlich ist.
Also meinst du, ist das Klischee und wie ist das wirklich?
Ich glaube, dass wenn die Menschen vom Hospiz reden, die einen sich irgendwie einen traurigen Ort, einen dunklen, traurigen Ort vorstellen, und das ist es nicht. Also es wird so viel gelacht hier und hier ist einfach auch das Leben. Nicht nur das Sterben. Das auch, aber auch Leben.
Vielen Dank, Anne, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Großartig zu sehen, wie viel Lebensfreude du mitbringst, wie viel Leben und schöne Atmosphäre hier an diesem Ort ist. Danke dir ganz herzlich, dass du uns einen Einblick gewährt hast und wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß bei deiner Arbeit und weiterhin viele tolle Begegnungen.
Vielen Dank. Schön, dass du da warst.
Danke.
Sie hörten Caritas Talks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Caritas.